Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Woche, SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Florence Brokowski-Schekete. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Schulamtsrätin in Mannheim. Sie haben eine Schule geleitet. Sie waren auch Lehrerin. Heute Welttag des Lehrers. Ich nehme an, Sie mussten nicht blau machen heute, oder?
Nein. Ich habe Urlaub. Von daher ich sitze hier ganz legal.
Genau. Und beim Welttag des Lehrers, da wird vielfach gefragt, ja, gibt es Lehrer, die Sie geprägt haben? Wenn Sie sich erinnern, eine Lehrerin, ein Lehrer, welche Erinnerung kommt da besonders hoch?
Ja gut, die Lehrerin, die mich natürlich geprägt hat, war die ich in der deutschen Schule in Lagos kennengelernt habe, die ich auch vor 4 Wochen nochmal für ein ganzes Wochenende erleben durfte. Das ist die Lehrerin, die mich geprägt hat. Dann hatte ich in meiner Zeit in der Realschule einen Deutschlehrer, den fand ich ganz klasse und der ist auch eine Art Vorbild, aber natürlich die aus Nigeria, ne, aus der deutschen Schule, das ist so wirklich mein absolutes Lehrervorbild gewesen. Oder noch.
Sie haben nämlich ein Leben zwischen zwei Welten. Sie sind das Kind nigerianischer Eltern, sind in Hamburg geboren, in Buxtehude aufgewachsen.
Genau.
Weil Ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Aus welchem Grund?
Meine Eltern wollten hier studieren. Zunächst ist mein Vater gekommen, dann meine Mutter ein Jahr später, dann bin ich 9 Monate später auf die Welt gekommen. Ja, und dann brauchten sie jemanden, der sich um das Kind kümmert. Und so bin ich nach Buxtehude gekommen, aber in Hamburg geboren, genau.
Wie wurde jemand gefunden, der sich um sie kümmert?
Meine Eltern sind Baptisten, also ich kann mir das nur so erklären, dass sie deshalb zu einem Pfarrer gegangen sind und nicht zum Jugendamt in irgendeiner Form und da jemanden gesucht haben, sondern tatsächlich zu einem Pfarrer und haben dort nach jemandem gefragt, der ihrem Kind Liebe schenkt. So wurde mir das immer wieder berichtet.
Und was ist Ihre früheste Erinnerung, als Sie dort angekommen sind?
Also die Erinnerung, als ich bei meiner Mama dann letztendlich angekommen bin, die habe ich nicht. Meine früheste Erinnerung liegt dann so ein Jahr später, als wir auf einem Schiff waren in Richtung England. Das ist so meine früheste Erinnerung.
Und Sie sagen gerade, als ich bei meiner Mama angekommen bin, denn diese Pflegemutter wurde für Sie zu Ihrer Mama. Wenn Sie die Dame mal beschreiben, was
genau
war das für ein Mensch?
Genau, ach, also meine Mama, herzensgut, sie ist Schneiderin gewesen, war alleinstehend, hat sich um ihre Mutter gekümmert, also um meine Oma, und war in der Kirche sehr, sehr aktiv. Und nur aus dem Grund kannte sie auch der Pfarrer und sie hat wohl zuvor, also bevor ich in ihr Leben gekommen bin, hat sie sich um die Kinder eines anderen Pfarrers-Ehepaars gekümmert. Also man wusste, sie liebt Kinder, sie hatte selber keine und sie war aber, wie gesagt, in der Kirche sehr engagiert und hat sich sehr auch um andere Menschen gekümmert. Entsprechend auch um die Kinder anderer Menschen. Und diese Pfarrerskinder waren dann schon groß und die brauchten sie nicht mehr. Und da wusste man, wenn man jemand fragt, dann fragt man doch am besten sie. Und sie hat dann auch ja gesagt.
Sie sind in Hamburg geboren, in Buxtehude bei ihrer Pflegemutter aufgewachsen. Und an den Wochenenden sollten sie dann ihren Eltern übergeben werden. Was war das für eine Zeit? Wie haben Sie dieses Hin und Her erlebt?
Also am Anfang war es wohl so, das hat mir natürlich meine Mama dann nur berichtet, dass das erste Wochenende, an dem ich zu meinen Eltern sollte, gar nicht stattfand. Und sie dann wohl wirklich erst nach einem halben Jahr das erste Mal wieder aufgetaucht sind, kann man wirklich so sagen, so aus dem Nichts aufgetaucht. Und ich kann mich dann einfach nur erinnern, dass ich immer wieder glücklich war, wenn ich zurück war bei meiner Mama, weil das wirklich ein Leben wirklich so zwischen zwei Welten war. Bei meiner Mama war ich das kleine Mädchen mit Püppchen, mit Puppenstube. Also sie hat mir wirklich also den Himmel auf Erden bereitet, ja, mit allem, was ich so als kleines Mädchen haben wollte. Und bei meinen Eltern war das alles sehr nüchtern. Und wenn ich dann eine Puppe dabei hatte, war es alles, ja, aber da wurde dann die Nacht zum Tag und umgekehrt. Also ich war immer froh, wenn ich dann wieder in Buxtehude war, bei meiner Mama, bei der Oma und die Tür zu und von meinen Eltern nichts zu sehen. Das war für mich das große Glück.
In Ihrem Buch, Sie haben Ihre Geschichte aufgeschrieben, erfährt man viel über die Kultur in Nigeria. Und Ihre Eltern wollten Sie dann nach Lagos, nach Nigeria holen. Mhm. Was war das für ein Moment, als diese Nachricht kam?
Also zunächst konnte ich mir nicht viel darunter vorstellen. Mir wurde dann erzählt, also wir leben in einem wunderschönen Haus und jedes Kind, ich habe dann auch Brüder gekriegt noch in der Zwischenzeit, jedes Kind hat ein Zimmer. Und das war natürlich, da habe ich natürlich kurz aufgehorcht, weil bei meiner Mama hatte ich kein eigenes Zimmer. Aber dann war die nächste Frage, okay, kommt Mama mit? Nein, Mama kam natürlich nicht mit und Oma auch nicht. Und dann war das für mich eigentlich gegessen. Wenn die nicht mitkommen, dann habe ich in Nigeria nichts verloren. Aber es war klar von meinen Eltern, ich habe mitzugehen. Also ich glaube vor allem von meiner Mutter aus. Ich musste mitgehen. Und das war so eine Reise ins Ungewisse. Ich wusste wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nur, dass es ein Leben ist, was nicht vergleichbar ist mit Buxtehude, dass ich es eigentlich nicht will und dass ich mich von allem verabschieden musste, was mir lieb und recht und teuer war, das war schwierig.
Als junger Teenager kamen Sie dann nach Nigeria. Ja. Wie war die Anfangszeit dort?
Also ich erinnere mich, als wir im Flugzeug saßen, da habe ich ganz viel Briefe geschrieben an meine Mama. Ich glaube, ich habe den ganzen Flug durch nur ihr geschrieben, ja, und habe dann einer Flugbegleiterin diesen Stapel von Briefen gegeben, mit der Bitte, ihn dann doch in Briefkasten zu werfen. Und auch mit dem Vertrauen, sie wird da schon eine Briefmarke drauf kleben, weil ich so nur naiv, wie ich dann natürlich als Neunjährige war, gedacht habe, die macht das schon, die spendet mir auch die Briefmarke. Und dann ging die Tür vom Flugzeug auf und mir kam wirklich eine Wand von Feuchtigkeit, von Gerüchen, von Geräuschen entgegen. Und ich sehe mich heute noch neben meiner Mutter stehen, also wirklich rechts neben meiner Mutter, das Bild, das habe ich nie vergessen, und habe dann zu ihr gesagt, das überlebe ich hier nicht. Das war so der erste Satz auf nigerianischem Boden. Und dann die ganzen Verwandten, die auf dem Flughafen auf uns warteten. Es war ein Durcheinander, sehr viel Stimmengewirr. Und ich habe natürlich gar nichts verstanden. Und das Einzige, was mich dann interessiert hatte, welches ist meine Schwester? Weil ich wusste, ich habe dort, also dort ist ein Mädchen, die ist meine Schwester. Und welches ist meine Schwester? Das war so das Allereinzige, was mich interessiert hat. Und dann haben mich nur meine Puppen und alles interessiert.
Und das war ja auch nicht so einfach mit der Verständigung, denn Yoruba, was Ihre Eltern dort sprachen, das konnten Sie ja erstmal nicht.
Überhaupt nicht.
Wie war dann die Annäherung an Ihre Schwester?
Das erste Wort oder den ersten Satz, den ich zu ihr gesagt habe, ist, hallo, du bist meine Schwester. Und sie hat mich dann groß angeguckt und mein Vater hat ihr dann gesagt, dass ich eben auch ihre Schwester bin, ja. Ja, aber sie hat mich natürlich nicht verstanden, ja, und ich habe sie nicht verstanden. Und dann, ja, ging's so weiter.
Anja Haubrich aus Mannheim schreibt gerade per Mail ins Studio. Vielen Dank für dieses lesenswerte Buch, das uns Weißen ungeahnte Einblicke in das Leben und die Gefühlswelt eines Nicht-Weißen gibt. Es hat mich sehr berührt und eine neue Sichtweise eröffnet. Ja, kann ich mich anschließen. Mist, die versteht mich ja, hat Florence Prokowski-Schekete geschrieben. Ihre Lebensgeschichte ist das. Und sie beschreiben da sehr viel, als sie nach Nigeria gekommen sind. Und das sind so ungeahnte Welten für uns natürlich auch. Alleine diese Szene, wo sie beschreiben, was es mit Geldscheinen beim Tanzen auf der Stirn auf sich hat.
Ja, genau. Also was für mich natürlich auch neu war, waren die Partys, die dort gefeiert wurden. Und man könnte jetzt denken, naja, ich nehme nur komplett negative Erinnerungen mit. Natürlich, die Zeit war für mich schlecht und sie hätten nicht sein müssen, aber auf der anderen Seite natürlich jetzt im Nachgang, klar sind es viele Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Und wenn man dort gefeiert hat, dann war zu einem das opulente Essen und man brachte auch dem Nachbarn dann etwas zu essen und es war viel Musik vorhanden und es wurde viel getanzt. Und meine Mutter war also eine sehr anmutige Frau, sehr stolze Dame und hat also wunderbar getanzt und der Lohn dafür waren dann das sogenannte Spraying. Man hat den tanzenden Menschen, die besonders gut tanzten, dann Geldscheine auf die Stirn geklebt. Und meine Mutter ging dann am Ende eines solchen Abends oder am Ende einer solchen Nacht mit einem Geldbündel nach Hause, weil sie besonders viel Anerkennung bekommen hat. Meine Schwester übrigens auch, die konnte es auch gut. Und ich bekam dann immer so am Ende der Party einen Trostgeldschein in die Hand gedrückt, weil ich war das langweilige deutsche Kind, was nicht getanzt hat, nicht gelacht hat. Und damit ich nicht ganz leer ausging, bekam ich dann einen Schein in die Hand gedrückt und ja.
Fühlt man sich nicht so toll?
Nee, aber ich dachte, naja, gut, ist okay.
Und wir erfahren auch etwas, wie man Familienzugehörigkeit in Nigeria erkennt, nämlich über Stoffe.
Inwiefern? Ganz genau. Ja. Also wenn dann so eine Party angesagt war oder auch zu Weihnachten, also zu besonders hohen Festen, Ostern, dann wurde die komplette Familie neu eingekleidet und alle mit einem und demselben Stoff und also wirklich vom Vater bis zum kleinsten Familienmitglied gab es dann eben was, also die Tracht, die ganz landestypische Tracht und dann aus demselben Fabrikat, aus demselben Stoff.
Genau. Und in vielen Bereichen gibt es so ein unterschiedliches kulturelles Verständnis, auch teilweise über Medizin. Eine Situation, an die ich gerade denken muss, wie Ihr Vater bei Ihnen im Mund eine Blombe versucht hat zu entfernen.
Ja.
Was war das?
Ja, das war noch zur Zeit in Buxtehude, also bevor wir nach Nigeria gegangen sind. Und meine Mama hatte durch ihre Pflegeerlaubnis natürlich auch die Sorge über mich, ja, oder die nicht nur die Pflegeerlaubnis, sondern sie durfte auch medizinische Entscheidungen treffen. Und wie jedes Kind musste auch ich mal zum Zahnarzt und ich habe eine Plombe bekommen. Und mein Vater war aber der Meinung, nein, also das ist überbewertet und hat dann versucht mit einer Schere mir diese Plombe wieder rauszumachen. Und da sehe ich mich noch, weit geöffneten Mund, mein Vater vorm Treppenfenster und meine Mama, die das verhindern wollte. Ja.
Was war das überhaupt ein Verständnis von Eltern und Kindern? Wie wird das in Nigeria gelebt?
Also ich hatte wirklich so den Eindruck, sobald ein Kind laufen konnte, war es erwachsen und konnte helfen. Ja, also das, was ich so von meiner Mama kannte, dass ich geknuddelt wurde, dass wir uns gegenseitig gedrückt haben, Küsschen gegeben und einfach, wenn ich zur Schule ging, wurde ich in den Arm genommen. Was ich auch heute mit meinem Kind noch mache, obwohl das ja jetzt schon wirklich Ende 20 ist, ich drück das Kind, das ist ganz klar und ich sage, ich darf das und ich wurde vor 26 Jahren, habe ich diese Erlaubnis gekriegt und ob das Kind das jetzt will oder nicht. Und da hatte ich so den Eindruck, das ist da nicht. Also ich wurde von meinen Eltern weder gedrückt noch geknuddelt. Diese Wärme, die hat mir gefehlt.
Wir haben schon über Ihr Aufwachsen erfahren zwischen zwei Welten. Sie sind in Buxtehude groß geworden, dann haben Ihre Eltern Sie nach Hause, in das Zuhause Ihrer Eltern, nach Lagos, Nigeria geholt. Und dann wollten Sie unbedingt wieder zurück. Wie haben Sie das geschafft?
Naja, also ich selber habe es weniger geschafft. Ich war, wie gesagt, auf der deutschen Schule in Lagos. Das war so das, was meine Eltern versprochen hatten, bevor wir nach Nigeria gegangen sind und was sie auch dann eingehalten haben. Und dort hatte ich eine Lehrerin, die gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging. Und wir sollten einen Aufsatz schreiben, unser schönster Traum oder mein schönster Traum, so hieß der Aufsatz. Und ich habe dann runtergeschrieben, was mein schönster Traum ist, nämlich wieder zurückzukommen zu meiner Mama und in meine gewohnte Umgebung. Und sie hat diesen Aufsatz gelesen und hat eben gemerkt, da steckt mehr hinter als nur irgendwie ein Urlaubswunsch und hat dann mit mir gesprochen und hat sich zur Aufgabe gemacht, mit meinen Eltern zu sprechen. Ich sah auch sehr, also man sieht es jetzt noch auf Bildern, sehr ausgemergelt aus und man merkte, dass ich auch gesundheitlich nicht gut dran war. Und sie hat dann mit meinen Eltern gesprochen und hat ihnen deutlich gemacht, dass es a, gesundheitlich für mich dort keine Zukunft gibt und auch eben seelisch nicht. Ne? Das eine bedingt ja das andere. Und dann hat sie einen Trick angewandt und hat meinen Eltern deutlich gemacht, naja, wenn sie möchten, dass ich eine gute berufliche Zukunft habe, dann wäre es doch geschickt, sie würden mich zurück nach Deutschland schicken. Und das haben sie dann auch gemacht.
Wie war dieses Zurückkommen wieder nach Deutschland? War es wieder genauso wie vorher?
Nicht ganz. Also vordergründig ja. Vordergründig war ich wieder bei meiner Mama und sie hat mir mein Lieblingsessen gekocht und ich kam zurück in diese kleine 30 Quadratmeter Wohnung, die für mich das Paradies auf Erden war. Ich weiß, es war neu tapeziert und es war alles, es war ruhig, also es war einfach wie ein Paradies, ja. Und ich stand da in dieser Wohnung und habe gesagt, Mama, das ist das Paradies hier. Und ich war einfach wieder froh, einfach nur froh, zu Hause zu sein. Aber ich habe doch gemerkt und auch so im Rückblick, ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen. Sei es, dass also in der Schule, wenn Mitschüler ihr Pausenbrot aufklappten, verächtlich draufgucken und es in den Mülleimer warfen, das habe ich nicht verstanden. Warum wirft man gutes Essen in den Mülleimer? Ja? Oder ich habe viel Hunger gehabt und ich habe Brötchen geliebt mit frischer Butter drauf und einer Nuss-Nougat-Creme, die es bei uns einfach nur ein, zweimal im Jahr gab. Das war was ganz Besonderes. Und ich habe davon 3-4 Stück während meines Schultages gegessen, weil ich einfach Hunger hatte. Und dann wurde ich von einem Mitschüler angepammt, ich solle nicht so viel essen, denn hätten die Kinder in Afrika genug zu essen. Und das, was ich am schlimmsten fand, die Lehrerin hat ihm beigepflichtet und hat gesagt, ja, wenn Flori, also ich wurde als Kind Flori genannt, wenn Flori nicht so viel Brötchen essen würde, dann hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen. Und das fand ich nicht nur unfair, ich habe gedacht, du, das ist so überheblich gewesen, das hat mich da schon als Kind wahnsinnig gestört.
Und das hat Ihren Blick geschärft und Sie haben dann diesen Alltagsrassismus auch häufig erlebt. Ja. Wie sind Sie darauf eingegangen?
Ja, also als Kind, also ich weiß eben noch diese Situation damals oder ich weiß eine Situation, da ging es um Fernsehen, Roberto Blanco. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn er im Fernsehen ist, auch er wird geschminkt, damit er auch nicht glänzt und sowas. Und auch, ich weiß nicht, ob das die gleiche Lehrerin war, die hat mich dann ausgelacht und sagte, nein, die Hautfarbe, die ist so und der wird nicht geschminkt. Und dann dachte ich, Mensch, woher weißt denn du das? Warum erzählst du mir, wie es in Nigeria ist, welche Kinder dort hungern, ja? Oder wie erzählst du mir, was richtig oder wahr ist, jetzt in dem Fall von dem Künstler, wenn du es gar nicht erlebt hast, ja? Und das ich habe es damals nicht Rassismus genannt und auch nicht Alltagsrassismus, aber ich habe gemerkt, zwischen ihr und zwischen mir ist eine Barriere. Und sie stellt sich auf die Seite der Mitschüler und da fühlte ich mich schon auf meiner Seite alleine und hatte das Gefühl, nee, diese Lehrkraft, die steht nicht für mich ein.
Sie beschreiben Menschen, die sich immer wieder eingesetzt haben. Dann gibt es aber auch Menschen, die Ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt haben. Wer fällt Ihnen da als erstes ein?
Also die wirklich in der Grundschule, beziehungsweise in der Schulzeit, als ich dann wieder zurückkam aus Nigeria, war es eben in der Schule die Situation, die ich vorhin schon beschrieben habe. Das ist vielleicht weniger ein Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, aber es ist etwas, was mich erschüttert hat, ja, wo es eine gewisse Hilflosigkeit auch gab. Ich habe das nie großartig thematisiert, auch nicht zu Hause, aber ich habe es mir durchaus gemerkt. Und gerade als Kind, wenn einem Kind sowas passiert, und es ist leider heute auch noch so, dass Kinder von solchen Situationen berichten, das tut mir dann besonders leid. Weil ich denke, die Kinder sind hilflos, können sich nicht unbedingt selber wehren, verbal auch wehren. Und ja, das ist dann schade.
Sie sind dann selber Lehrerin geworden, darüber wollten wir sprechen. Ihr großer Traum war eigentlich, Flugbegleiterin zu werden.
Das ist richtig. Also nachdem ich dann auch alleine geflogen bin und auch ja zurückgeflogen bin von Nigeria nach Deutschland und einmal auch in den Ferien noch dort war, habe ich gedacht, das ist die große weite Welt und ich fand diese Uniformen toll. Ich fand das Bild auf den Flughäfen so toll, die Piloten, der Captain und der Co-Pilot vorneweg, also ich sag mal, Emanzipation hatte ich damals noch nicht richtig verinnerlicht, ja. Und dann die Flugbegleiterin hinten dran laufend mit ihren Köfferchen, diese adretten tollen Uniformen, das war mein Traum.
Das war eine faszinierende Welt für Sie. Und dann wurden Sie Lehrerin. Wie kam es dazu? Wie fiel der Entschluss? Wissen Sie das noch?
Ja. Ich wollte Religion, also nachdem das mit der Flugbegleiterin nichts war, habe ich gesagt, okay, was kenne ich aus meinem Umfeld, was könnte ich werden? Und da ich ja in der Kirche aufgewachsen bin, habe ich gedacht, ich werde dann Diakonin, also ich studiere Religionspädagogik. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in einem Jugendzentrum. Am ersten Tag habe ich gedacht, hier bleibe ich keinen Tag länger.
Zum Schluss bin ich dann, war sehr besonders.
Die Begrüßung war besonders, genau. Ein Jugendlicher guckte mich an und ich will es jetzt hier nicht zitieren. Die Leute, die würden sehr erstaunt sein. Aber also er war sehr vulgär in meinen Ohren. Und der Leiter sagte aber zu mir, sei froh, dass er dich überhaupt begrüßt. Und jetzt hör mal auf, so spießig zu sein und öffne dich mal. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich also hier mit den Jugendlichen klarkommen will, muss ich mich ihnen öffnen, habe das dann auch gemacht und bin zum Schluss 3 Jahre dort gewesen und habe dann gesagt, ich möchte Sozialpädagogik studieren. Und dann war mir das aber nicht griffig genug, weil ich dachte, nur Backgammon spielen und sowas, das reicht mir nicht, wie dort in dem Haus. Ich verbinde das, Sozialpädagogik, also der soziale Aspekt und noch der Bildungsaspekt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte Grund- und Hauptschullehrerin werden.
Wie war das durch Ihre Arbeit bei der Kirche einerseits? Da gab es auch, Sie haben das mal beschrieben, ja, so eine Art von zur Dankbarkeit sich verpflichtet fühlen. Wie war das?
Also wir waren, meine Mama und ich und auch die Oma, als sie noch lebte, wir hatten nicht viel Geld. Und Mama hat zwar durch ihre Schneiderei Geld verdient, aber so viel war das nicht. Also wir waren immer sehr bedürftig, finanziell sehr bedürftig. Man hat für uns gespendet. Und das war für uns schon immer eine Schmach. Aber trotzdem, wir waren dankbar. Wir mussten natürlich, also wir wollten dankbar sein. Und wir mussten auch diese Dankbarkeit zeigen und wollten es auch. Und ich hatte dann aber als Jugendliche immer das Gefühl, ich darf eigentlich meine Meinung nie sagen. Ich darf nie wirklich zu mir selber stehen. Nicht, weil die Leute mir gesagt haben, dass ich das nicht durfte, sondern ich habe für mich gedacht, wer für mich spendet, wer auch mal im Restaurant ein Essen für mich bezahlt, den darf ich nicht kritisieren. Da darf ich nie auch mal anderer Meinung sein. Ja? Und das war für mich schon so ein Korsett, was ich lange, lange mit mir rumgetragen habe.
Wir wollten darüber sprechen, dass Sie auch an manchen Bereichen Grenzen setzen mussten, wenn zum Beispiel Alltagsrassismus zu sehr zugeschlagen hat. Wann gab es so eine Situation zuletzt?
Also so ganz spontan erinnere ich mich an eine Situation, da war ich noch Lehrerin, habe ich noch als Lehrerin gearbeitet und war in einer Religionsfortbildung und es kam jemand der Leitung auf mich zu und fragte, wo kommen Sie denn her? Und ich dachte, er meinte die Schule und ich habe die Schule genannt. Ja, was machen Sie denn dort? Naja, ich bin dort Lehrerin. Und dann fragte mich dieser Mensch allen Ernstes, ja, so richtig Lehrerin? Und ich habe ihn angeguckt und sagte, wie kann man denn nicht richtig Lehrerin sein? Und er sagte zu mir, und das werde ich nicht vergessen, ich dachte, Sie wären eine Praktikantin aus Timbuktu, die nur hier ist, um zu gucken. Ja? Und da habe ich gedacht, Junge, also ich bin echt im falschen Film, ja. Also das und solche Situationen gibt es halt. Oder vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, war ich als Schulrätin unterwegs und ich wurde einer Person vorgestellt. Gut, es war eine etwas ältere Person, aber nicht zu alt, um nicht auch ja zu wissen, dass heutzutage auch die Welt etwas bunter ist. Und ich wurde ihm vorgestellt, ah, das ist die Schulrätin von dem und dem Schulamt und er guckte mich an, war ganz verblüfft, fand dann irgendwann seine Sprache wieder und sagte, nee, echt jetzt? Naja, da bekommt das System ja endlich Farbe. Und das ist was, da bin ich sprachlos. Und dann möchte ich eigentlich der Person wirklich zeigen, wo der Hammer hängt. Aber dann denke ich, nein, ich bin hier A, in einer Funktion, B, möchte ich höflich sein. Ja, und dann sage ich gar nichts. Und ich habe mich dann aus dieser Situation wirklich räumlich entfernt.
Weil die Erfahrung, die die Menschen machen, vielleicht auch so eine ungewöhnliche und eine neue ist. Und vielleicht steckt da auch eine Unsicherheit drin. Oder wie bewerten Sie das? Denn Sie bieten ja auch ein interkulturelles Kommunikationstraining an.
Ja, also ich denke auch, es ist natürlich, es war jetzt speziell für den Herrn sehr ungewöhnlich. Also das hat er, obwohl er aus dem schulischen Bereich kam, das hat er in seiner Berufstätigkeit nicht erlebt, ja, dass eine Schulleitung oder gar eine Schulrätin eben anderer Herkunft ist. Und er hat es, so habe ich mir das dann erklärt, versucht mit diesem Spruch in irgendeiner Form zu überdecken.
Wie würde das richtig funktionieren, wenn Sie jetzt im interkulturellen Kommunikationstraining sind? Was wäre dann Ihre Anleitung dafür?
Da möchte ich ein zweites Beispiel oder ein drittes Beispiel bringen. Ich hatte mich beworben als Lehrerin, damals als Junglehrerin und kam in die Schule, habe mich der Sekretärin vorgestellt, sagte, okay, ich habe einen Termin mit dem Schulleiter. Sie sagte, ja, bleiben Sie draußen stehen. Dann öffnete sich die Rektoratstür und es kamen heraus und ich dachte, gut, das muss der Schulleiter gewesen sein oder es muss er sein. Bin auf ihn zugegangen und er sagte, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich bekomme gleich eine Bewerberin, Sie müssen sich schon einen Termin holen. Und dann gab es so ganz kurz so einen verbalen Austausch, freundlich, ja, und ich merkte, okay, er denkt, ich bin eine Mutter und will einfach nur einen Termin und ich musste ihm dann deutlich machen,
Sie sind die Bewerberin.
Und dann saßen wir drin und ich habe dann mich angefangen vorzustellen und er unterbrach mich und sagte, entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen nicht zuhören. Ich überlege die ganze Zeit, warum sprechen Sie ein solches Deutsch? So, und da war für mich der Punkt zu sagen, gut, dann erkläre ich ihm das kurz. Dann gehen wir kurz aus der Bewerbersituation raus. Ich erkläre es ihm. Ich frage ihn kurz, warum erstaunt Sie das so? Wir besprechen die Situation und danach konnten wir in die Bewerbersituation wieder reingehen. Und diesem Mann rechne ich das bis heute an. Also wenn ich ihn heute treffen könnte, würde ich ihm gerne sagen, ich fand das für mich. Das mag sein, dass andere das nicht gut fanden. Aber ich fand es für mich toll, dass er offen war, dass er mir deutlich sagte, ich habe hier eine Verunsicherung, eine Verblüffung. Und ich möchte über diese Verblüffung kurz sprechen, also diese Offenheit. dass ich dann auf ihn zugehen kann und sagen kann und mit ihm das besprechen kann, ja. Und danach war es für ihn gut.
Mail in Studio kommt hier rein aus Stuttgart von Annalena Birk und sie schreibt, Rassismus ist auch, sich eine schwarze Deutsche zu nennen. Es gibt nur Schwarze in Deutschland, aber keine deutsche Schwarze. Wenn mein Kind in Afrika zur Welt kommt, ist sie auch keine Schwarze, sondern Deutsch. Das ist Rassismus den Deutschen und unserer Kultur gegenüber. Eine Katze, die im Pferdestall zur Welt kommt, ist auch kein Pferd. Deutsch ist, wer 4 deutsche Großeltern hat. Und das ist nicht rassistisch, sondern die Realität. Was entgegnen Sie Annalena Birk?
Nun, also zunächst mal macht es mich traurig, sowas zu hören. Aber ich würde mich natürlich dann gerne mit Frau Birk mal unterhalten, warum sie das denkt. Wenn sie sagt, Deutsch ist nur, wer 4 deutsche Großeltern hat, dann kann ich sagen, gut, aber diese deutschen Großeltern könnten ja auch einen Migrationshintergrund haben und ursprünglich von woanders herkommen, aber eingebürgert sein. Meint sie das damit oder meint sie tatsächlich die sogenannte biodeutsche Person? Ja, also von daher, meine Mama hat mich adoptiert, also habe ich von Gesetz her tatsächlich eine deutsche Mama und auch eine deutsche Oma, aber selbst wenn das nicht wäre, denke ich, dieser Begriff schwarze Deutsche heißt, ja, ich habe schwarze Eltern und verbinde praktisch beides. Einerseits die nigerianische Herkunft, aber auch die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und das ist nun mal die deutsche Kultur. Ja?
Wo stehen wir denn aktuell, wenn Sie darauf schauen? Sie erleben das häufig im Alltag. Wie weit sind wir, wenn es da um Offenheit geht?
Also ich denke, es hat sich schon sehr viel verändert. Und wir sind eine lernende Gesellschaft, egal mit welchem Thema wir uns befassen. Wir haben sehr viel diverse Themen, ja, und die Diversität ist groß und da lernen wir, jeder, tagtäglich. Also von daher, es hat sich viel schon verändert und auch zum Positiven verändert. Und dennoch gerade so ein Kommentar jetzt zeigt, dass ich denke, die Menschen haben oder einige Menschen haben dennoch Angst, dass ihnen etwas weggenommen wird oder dass irgendwo eine Konkurrenz lauert. Und das ist ja nicht der Fall. Das Ziel soll sein, dass wir mit Respekt und mit Würde zusammenleben. Ja? Und keiner will irgendwem was wegnehmen.
Und dennoch steckt ja Rassismus und Sexismus in uns allen drin. Wie machen Sie das in so einem Training bewusst?
Also zunächst mal ist für mich wichtig, derjenige, der in mein Training kommt, ist es eine Unsicherheit, die er mitbringt, oder ist es eine fest verankerte Meinung? Und wenn jemand mit einer fest verankerten Meinung kommt und sagt, meine Firma möchte aber, dass ich in ihr Training komme, dann schauen wir uns an, warum möchte die Firma das? Warum möchte der Vorgesetzte das? Gibt es ein Leitbild und die Firma oder der Vorgesetzte möchte, dass derjenige sich dem Leitbild entsprechend benimmt oder verhält in der Firma, dann müssen wir trennen zwischen individueller Meinung und dem Leitbild der Firma. Weil letztendlich kann es nicht sein, dass ein Kunde in eine Firma kommt oder eine Firma anruft und auf das Wohlwollen des Mitarbeiters angewiesen ist, dass der vielleicht eine nette persönliche Meinung hat. Das kann nicht sein. Also dieser strukturelle Rassismus, den wir auch noch erleben in vielen öffentlichen Strukturen, den kann es so einfach nicht geben.
Sie haben Ihre Geschichte öffentlich gemacht. Sie haben sogar schon vor vielen Jahren einen Auftritt bei Dieter Thomas Heck damals gehabt, ja, in einer Sendung. Was war das für eine Sendung?
Das war die Sendung Melodien für Millionen. Wer die Sendung kennt, weiß, dass das eben schon sehr viele Jahre her ist. Und die Sendung hat mich deshalb fasziniert, weil dort Leute gefunden wurden, die gesucht wurden, die von dem Menschen selbst nicht gefunden wurden. Und ich wollte gerne meine Lehrerin aus Nigeria wiederfinden und wusste nicht, wo sie lebt. Ja? Und meine Mama hat diese Sendung geguckt. Also ich kannte sie alle von Melodien für Millionen bis hin zu sämtlichen Volksmusiksendungen. Es waren jetzt nicht meine Sendungen, gebe ich zu, aber ich habe es mit Mama geguckt.
Dadurch.
Ich musste dadurch. Und habe dann aber gedacht, ich mache das Beste draus und schreibe da einfach mal hin und habe dann gehofft, Mensch, vielleicht finden sie sie ja, dass die in Hamburg lebt. Also unweit von Buxtehude, das war mir ja nicht klar. Und sie haben sie tatsächlich gefunden und ich war in dieser Sendung und ich habe diesen genialen Dieter Thomas Heck kennengelernt.
Und Sie haben eine ganz besondere Beziehung zur Musik zu Boney M. nämlich. Welche?
Ja, als Jugendliche fand ich diese Gruppe, also die waren mein Vorbild, vor allem eben die Damen, vor allem Liz Mitchell, ja. Und ich habe dann immer gedacht, wow, wie kriegt sie das mit den Frisuren hin? Ich muss Liz fragen. Oder wie kriegt sie das mit dem Make-up hin? Ich muss Liz fragen. Ich habe leider Liz Mitchell bis heute nicht kennengelernt. Ich würde sie gern mal kennenlernen, weil sie mich wirklich durch meine Jugendzeit begleitet hat und natürlich die Musik. Ich hatte alle Platten, ich konnte alle Lieder mitsingen. Ja, also Boney M. und ich, wir waren ein Team. Nur wussten die es nicht.
Als Schulamtsdirektorin können Sie sicher sagen, schon vor Corona hat es ja viele Klagen über Unterrichtsausfälle gegeben. Haben Sie einen Überblick, wie das aktuell ist?
Den habe ich natürlich jetzt nicht mitgebracht, weil ich ja jetzt als Privatperson hier sitze. Aber vielleicht ein Satz dazu. Wir sind absolut bemüht, Ausfälle zu kompensieren und ja, schlichtweg dafür zu sorgen, dass die Schüler und Schülerinnen den Unterricht bekommen, den sie bekommen müssen und auch sollen.
Nur fehlen natürlich auch überhaupt viele Lehrer im Land. Also wie lässt sich das kompensieren? Sie können ja keine Lehrer herzaubern.
Nein, das ist richtig. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch mit Menschen, die ein Studium hinter sich haben, die dann eingesetzt werden in Sprachförderklassen beispielsweise, ja, oder Leute, die keine Stelle bekommen haben, die dann als sogenannter KV-Lehrer eingesetzt werden. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene Programme, sodass der Unterricht gewährleistet werden kann.
Und vom Präsenzunterricht ging es jetzt auch über in den Online-Unterricht. Damit kommt nicht jeder klar, nicht unbedingt jeder Lehrer, auch nicht jeder Schüler. Welche Maßnahmen gibt es da?
Da erwischen Sie mich jetzt natürlich, weil wie gesagt, ich sitze hier als Privatperson, aber klar, also bei dem Online-Unterricht, da wird schon versucht, dass jedes Kind in irgendeiner Form ein Endgerät hat und also jetzt gerade in den letzten Wochen wurde geguckt, die Kinder, die keine Endgeräte hatten, da haben die Lehrkräfte auf sehr individuelle und sehr flexible Art und Weise sichergestellt, dass die Kinder trotzdem den Unterricht und die Mittel und Unterrichtsmaterialien bekommen, die sie bekommen sollen. Und wenn es so weit war, dass ein Lehrer zu mir sagte, wissen Sie, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen das Unterrichtsmaterial abgegeben.
Ja, und nochmal ein Blick auf die Lehrer. Die konnten sich anfangs vom Präsenzunterricht befreien lassen, wenn sie Angst vor einer Ansteckung hatten. Jetzt geht das nur mit Attest. Haben die Lehrer besondere Privilegien, wie manche Kritiker bemängeln?
Nein, also die machen ihre Arbeit und müssen ihre Arbeit genauso machen wie alle anderen auch. Und natürlich, wenn es ein Attest gibt, dann heißt es aber nicht, dass sie nicht arbeiten, sondern dann arbeiten sie eben nur nicht präsent in der Klasse, aber online, entweder aus einem anderen Zimmer raus. Also dann wird einfach geguckt, dass die Gesundheit im Vordergrund steht, aber sie machen ihre Arbeit ganz genauso.
Wobei in der Recherche gestern kamen dann Zahlen raus, gerade in Baden-Württemberg lag der Anteil der nicht dienstfähigen Lehrer laut Spiegel Online aus dem Juni sogar bei rund 20%. Das ist ja durchaus erschreckend.
Ja, das ist viel. Wie gesagt, die Zahlen habe ich jetzt hier natürlich auch nicht präsent. Da müsste man dann nochmal recherchieren.
Müssten wir im Grunde noch eine weitere Sendung zum Thema Schule machen.
Ganz genau. Und es müsste dann die Pressesprecherin des Amtes hier sitzen, die da einfach viel kompetenter ist und diese Zahlen dann auch parat hat.
Aber dann erstmal herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute, dass Sie Ihre persönliche Geschichte erzählt
haben. Ja, danke schön.
Eins gehört.